Let's go! Wir sind wieder da, wir sind back in Germany. Am Wochenende waren wir ja beide in Dublin mit der ganzen Bromance-Crew, konnten auch schon ein bisschen Cold Trooper genießen, Week Zero. Erstmal fällt mir gerade auf, danke, dass ihr wieder einschaltet, danke, dass ihr wieder reinhört. Aber ich bin schon wieder zu heiß und wir wollen direkt über Dublin gleich noch reden. Aber ey Dominik, geht's dir gut? Hast du den Flug gut verkraftet von Dublin zurück jetzt nach Berlin? War ein langer Sonntag, ne?
Ja, war unglaublich und vor allem, wenn man dann ankommt, direkt an dem Tag nach dem Spiel und man sich zum ersten Mal hinhocken kann, ein bisschen die Zeit genießen, dann geht man aufs Handy und man sieht all die Highlights von dem Spiel. Man denkt sich, oh wow, das ist so krass. Ja. Und dann war es einfach weniger als 24 Stunden her, dass du live vor Ort dieses Spiel angeschaut hast. Und da habe ich erst die Social-Media-Welle hin mitbekommen und natürlich auch die Memes gegenüber DJ Yugalelele.
Die waren gesehen. Hart. Die waren richtig hart. Leute, geht mal auf Twitter, wenn euch das interessiert. Das war absurd. Wir haben jetzt nochmal für die, die vielleicht die Sonderfolge nicht gehört haben, wir haben natürlich in Dublin, hatten wir direkt Bock drauf, mussten drüber reden, direkt über das Spiel Samstagabend im Hotel noch eine Folge aufgenommen, ich glaube so 22, 23 Minuten. Direkt kurzes Breakdown, kurze Atmosphäre vom Spiel, weil wir live vor Ort waren. Falls ihr die nicht gehört habt, hört rein. Wir werden heute nicht mehr ganz so lang über die Spiele von Week Zero reden, aber noch kurzes Recap, aber steigen direkt eigentlich in Woche 1, machen so ein bisschen Preview. Deswegen, falls euch das Spiel näher interessiert und ihr noch einen Breakdown haben wollt, dann hört mal in die letzte Folge von uns rein, Special Episode. Aber da haben wir auch schon gesagt, danke für die 1K Ratings. Wir haben 1K auf Spotify geknackt, was absurd ist. Und wieder, falls ihr nicht wisst, was Sterne sind, dann geht mal aus dem Podcast raus und lasst noch mal ein paar Sternchen da. Vielen, vielen Dank für den Support. Generell am Wochenende war absurd. Es hat mega viel Spaß gemacht, auch im Pub am Freitag. So, wir haben auch in der Special-Folge schon drüber geredet, aber Dublin war einfach ein absurdes Erlebnis.
Die Vibes waren geil und hey, nächstes Jahr kommen sie auch wieder. Da hast du Iowa State gegen Kansas State. Du hast gutes Big 12 Matchup eigentlich. Und wer noch nicht die Chance hatte, mal rüber nach Irland zu gehen und nach Dublin zu reisen. Dublin in sich selber als Stadt ist krass. Ohne auch die
nice
Football-Atmosphäre
ist krass. Ich wollte gerade sagen, pass auf, da habe ich direkt eine Frage. Und ich fand auch ein bisschen so die ganzen Pub-Kultur, so, da hast du hier einen Pub, da einen Pub, ist so ein bisschen College-Town-like.
Auf jeden Fall.
Das gibt schon so College, deswegen finde ich, passt es halt perfekt zu dieser Stadt. Weil du hast ja diese ganzen kleinen Pubs, Live-Musik hier, du hast nicht so richtig Clubs, also hast du bestimmt auch, aber so da in dieser Bar-Ecke hast du ja nur so Bars. Und es hat schon so ein bisschen diesen College-Vibe, so Bar an Bar, hier mal Live-Musik, da spielt wer Gitarre, so. Es war schon ein geiler Vibe.
Das war unglaublich, vor allem als wir dann auch Abend gegessen haben und die dann die Lieder von ABBA einfach gesungen haben. So nice. Du hast zwei gehabt, die dann wirklich Mamma Mia hinter...
Ich wollte auch gerade... genau, letztendlich. Mamma Mia. Das war echt nice. Also Essen war eher so semi, das ist eine andere Geschichte.
Ja, wir haben eine Stunde und halb von unserem Essen gewartet.
Wir haben echt lange darauf gewartet, aber es war an sich, also die Bar an sich oder diese Location war echt cool, ich weiß gar nicht mal, wie die hieß. Aber das war echt eine nice Atmosphäre, da waren so Live-Sängerinnen.
Ja,
aber Dublin an sich, mega nice. Wie schon erwähnt, heute mal in die letzte Folge rein, falls euch das näher interessiert, da haben wir direkt nach dem Spiel über das Spiel geredet, Florida State Upset gegen Georgia Tech, also Georgia Tech Upset eigentlich gegen Florida State, so rum muss man sagen. Also Georgia Tech gewonnen 24-21 in Dublin. Direkt erstmal Number 10 ranked Florida State auf den Sack gegeben. Das war schon krass.
Ey. Hey, ich bin ins Office mit einer Schubkarre gegangen, weil ich musste mich ein bisschen noch heavier tragen, weil
das versteht ja, glaube ich, keiner, was du meinst.
Ja, ja. Okay. Wenn man South Park kennt und dann South Park Schubkarre eingibt, dann weiß man es ein bisschen. Aber so bin ich reingegangen und habe ein bisschen Shit getalkt.
Du musst vielleicht noch erzählen, warum.
Weil ich dann auch gesagt habe, hey, weißt du was, ich glaube an den Upset. Und ich habe dann Björn gesagt, obwohl er gefühlt nur die Höhe von Florida State hatte, dann einfach gesagt, weißt du was, ich will dich ein bisschen ärgern, jetzt bin ich mal für Georgia Tech. Und dass die das auch zustande gekriegt haben, wir haben das schon letztes Mal ein bisschen angesprochen, die dürfen sich selber nicht schlagen, haben ein cleanes Game gespielt. Aber dann, desto mehr Filme ich jetzt nochmal angeschaut habe, diese Offensive Line von Brent Key, dem Head Coach, wie er sie trainiert hat, er war ehemaliger auch ein Offensive Lineman. Es ist unglaublich, wie diszipliniert sie gespielt haben, die Löcher, die sie kreiert haben.
Ist das jetzt schon ein Recap, oder?
Nee, noch nicht.
Dominik ist schon, überspringt gleich sechs Kapitel hier in unserer Podcast-Folge.
Ich sag einfach, das war so unglaublich geil, es nochmal so ein bisschen reinzuschauen und hey, mit der Vibe von Irland, dann auf einmal zu sehen, wie laut eigentlich Florida State Fans waren die ganze Zeit.
Und wie leise am Ende.
Und dann muckestill.
Ja. Oh. Das war hart. So, wir reden gleich noch ein bisschen länger über das Spiel, aber wir kommen wie immer erst zu den News der Woche. Und das Erste, worüber wir reden müssen, ich habe auch ein paar Nachrichten tatsächlich bekommen auf Instagram, die mir dann gesagt haben, ey, die neue Doku ist raus. Ich sage, was für eine Doku? Ich gucke so. Connor Stallions. So, Dominik, was ist das für eine Doku? Erklär uns bitte, was da abgeht gerade.
Der Mann verfolgt uns einfach, weil jede Woche kommt irgendwie was Neues raus über Michigan. Die haben jetzt auch offiziell von der NCAA raus gesagt, dass diese Investigation jetzt richtig anfängt, dass die diese Anklagen machen gegen Michigan und so. Und jetzt kommt auch die Doku raus. Ich habe es noch nicht angeschaut. Es ist heute erst rausgekommen. Ich war die ganze Zeit beim Arbeiten. Hab aber schon ein paar.
Wir konnten ja beide nicht reingucken. Ne?
Ich habe schon ein paar Clips gesehen, über was gesagt werden kann, was nicht gesagt wurde und so. Aber von den Clips, die ich gesehen habe, ohne große Spoiler oder so, da gibt es einen Clip, wo er gesagt hat: Ja, ich habe mit Jim gesprochen. Jim hat mir einen Game Ball, das heißt, er hat mich gelobt für dieses Spiel, als ich diese Signals gewusst habe, gegen Iowa in 2022. Und dann redet er über, ja, Jim hat mir gesagt, mein Kopf soll nicht zu groß werden, dass ich nicht das jetzt so arrogant werden sollte und so, bla bla bla. Und dann später wird er halt vor Gericht und vor NCAA gefragt über all diese Sachen und vor allem über, ob er es war an der Sideline von diesem Central Michigan-Michigan State Game. Und er hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals bei so einem Spiel war.
Auf einmal Alzheimer, aber früher noch Gameboy bekommen.
Aber das ist halt so eine typische Antwort von, du sagst ja ein bisschen mehr, anstatt du nein sagst. Weil wenn du einfach nein sagst, dann lügst du ja und das kannst du nicht im Gericht. Aber wenn du so eine Halbantwort gibst, dann kannst du halt nichts daraus fassen. Und dann gingen sie ein bisschen tiefer rein. Er hat Tickets gekauft für Spiele und das sieht man dann auch, wenn du der Einträger bist, zum Beispiel bei Ticketmaster oder bei diesen anderen Sites.
Auf wessen Namen das ist, ja.
Du hast gekauft. Und dann hat er sie auch transferiert zu anderen Leuten. Sold off Platform, sold here, hat er überwiesen zu einem anderen. Und dann hat er einfach gesagt, ja, ich bin da nicht hingegangen, ich habe da nicht selber gefilmt, bla bla bla. Aber mir wurde dann getextet nach diesen Spielen manchmal, dass ich diesen Film bekommen habe. Hey, ich habe hier ein bisschen Film gemacht von dem Ticket, das du transferiert hast. Das ist so ein Kreis, das ist so ein richtig enger Kreis.
Das ist so absurd.
Er ist wirklich derjenige, der, egal was passiert, er wird die Arschkarte ziehen, er wird dieses, wie sagt man, Scapegoat.
Der Sündenbock.
Sündenbock, ja. Genau. Er wird dann am Ende der Sündenbock. Aber weil das genau so sagt und keinen wirklich spezifisch anreizt und so, kann man auch nicht die anderen Größeren mit reinziehen. Also es ist eine ganz eklige Situation und ich will mir diese Doku nochmal anschauen, um wirklich 100% eine Meinung draus zu bilden. Aber das ist schon was absolut Irres, was da jetzt gerade in Ann Arbor abgeht.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Also steht fest, Doku müssen wir uns beide noch angucken, aber hat schon mal die ersten paar Sachen, die rauskamen, Lust auf mehr gemacht. Also ich muss auf jeden Fall nachher direkt reinschauen.
Auf jeden Fall.
Ich bin schon heiß.
Ich sage es mal so, wir gehen von The Team Up North, weil so wird es angesprochen. Hey, die Typen im Norden, runter zu Ohio State.
Let's go.
Wir gehen zur besseren Schule in der Big Ten, die nicht so viele Skandale hat.
Vielleicht Skandale, die nicht rausgekommen sind bis jetzt.
Ja, wahrscheinlich.
Who knows?
Aber Urban Meyer, der ehemalige Head Coach von Ohio State, auch einer der großen Head Coaches im College Football, hat gesagt, dass das Roster von Ohio State das Beste im College Football in den letzten 10 Jahren ist. Was eine große Aussage ist.
This might be the best roster in college football in the last decade. Und das heißt, das ist schon eine krasse Aussage, gerade von so einem erfahrenen Coach. Ja, in der NFL gab es ein paar Scandals, er war ja Jaguars Head Coach, war eine ziemlich wilde Zeit, dann gab es den Skandal, wo er bar war, dies, das, jenes, aber trotzdem nimmt es ja erstmal nichts weg von dem Wissen, was er hat und die ganzen Insights. Und wenn so jemand so eine Aussage tätigt, Ist schon, da muss ja schon was hinter sein, oder nicht?
Ist schon, aber zum Beispiel für mich in den letzten 10 Jahren oder vielleicht sogar auch überhaupt, dieses 2019 LSU-Team ist eine andere Maschine. Also ich glaube, das würde jedes einzelne College-Team schlagen. Für mich ist das beste College-Roster überhaupt. Ja, okay, vielleicht die Hurricanes damals waren sehr gut. Du hast auch andere gute Teams. Also,
da kann man ganz viele
USC mit Reggie Bush und Leinart und so. Aber schauen wir mal, weil dieses Ohio State-Team ist richtig nice. Das große Fragezeichen, das hat er auch erwähnt, ist der Quarterback. Wenn Will Howard, der Kansas State-Transfer, reingeht und richtig gut spielen wird, dann haben wir, hey, nichts mehr zu befürchten. Die haben einen Cupcake-Schedule am Anfang der Saison.
Cupcake, ich liebe diesen Namen auch. Cupcake-Schedule heißt auch einfacher Schedule. Also ja, mal so vielleicht für die, muss man ja gerade sagen, vielleicht für die, die das Wort noch nie gehört haben. Cupcake-Schedule kann man sich ja vorstellen. Cupcake, was Süßes, was man gerne isst. Einfach ist ja, Cupcake ist ein Muffin, so. Also ein einfacher Schedule ganz am Anfang. Hast du den vielleicht gerade da? Ich habe ihn gar nicht rausgesucht, aber...
Ja, das ist einfach ein Cupcake im Sinne von... Die müssten eigentlich jedes Team bei mindestens 3 oder 4 Touchdowns schlagen. Also Ohio State hat keine Befürchtung am Anfang der Saison. Die spielen erstmal gegen Akron.
Hey, ja, okay.
Akron müsste W mit 50 Punkten sein. Dann Western Michigan, was eigentlich ein gutes Team ist in ihrer eigenen Conference. Aber müssten sie auch haushoch schlagen.
Zwei Welten, so, ja.
Dann Marshall. Müssen sie auch haushoch schlagen. Die fangen mit 3 sehr einfachen Siegen eigentlich an. Dann spielen sie bei Michigan State und Michigan State geht auch gerade durch ihre Wendungen. Sie wissen noch nicht, in welche Richtungen sie sind. Müssten 4 sehr leichte Siege sein, die sind 4-0. Dann steigert sich es ein bisschen. Iowa spielt aber zu Hause in Columbus für Ohio State. Müsste eigentlich auch ein W sein. Dann geht's ab nach Oregon. Das ist das Topspiel. Schauen wir mal, wie es abgeht. Sie könnten verlieren, sie könnten nicht verlieren.
Sollte das engste Spiel bis dahin werden.
Könnte zu diesem Zeitpunkt auch ein Matchup sein von 1 gegen 2. Also mal ganz ehrlich, wenn es richtig geht, dann könnte es das Nummer 1 gegen Nummer 2 Team und ein super Matchup sein.
Must watch.
Dann Nebraska zu Hause müsste auch eigentlich ein Sieg sein. Dann at Penn State, was ein Trap-Game eigentlich immer ist für die, müssen wir mal abwarten. Weil Penn State auswärts wird wahrscheinlich Night Game, könnten sie machen, dass es auch vielleicht ein Whiteout Game oder so wird. Mm. Das wird brutal. Aber dann Purdue, Northwestern, Indiana und dann zu Hause gegen Michigan.
Müssen wir nicht drüber reden.
Müssen wir mal schauen. Ohio State hat auf jeden Fall am Anfang ein Cupcake-Schedule und darüber hat Urban Meyer auch schnell geredet, im Sinne von, das Team glücklich zu halten ist das Wichtigste. Weil wie kriegst du jetzt all deinen Playmakern den Ball? Wie kannst du all diesen Leuten die Touchdowns geben, die sie wollen, die Stats, dass sie in der First Round gehen und so weiter. Und es war eigentlich ganz witzig, dass er es erwähnt hat, weil sehr oft, wenn du Teams so hoch schlägst, sind die dann, die Starters, in der zweiten Halbzeit nicht mehr dabei. Du willst nicht, dass sie sich verletzen, aber die haben dann nicht genügend Spielzeit, um End-of-Year-Awards zu bekommen, weil, hey, warum sollen wir das Risiko eingehen, dass ihr euch oder dass wir euch für die Saison verlieren wegen einer dummen Verletzung oder so. Sehr interessanter Punkt von ihm. Mal abwarten, aber direkt wurde Ohio State dann gedisst von Ole Miss Head Coach.
Ich wollte gerade hin, Lane Kiffin. Crazy. Es gab ja, du hast den Artikel gesehen, ich habe ihn gar nicht gesehen, darüber, dass ja Ohio State das 20-Millionen-Roster hat, also durch die ganzen Werbedeals und so weiter. Das ist ja so das teuerste Roster im College Football sein soll. Und Lane Kiffin hat nichts anderes gemacht, als diesen Tweet erstmal geshared bei sich auf Twitter. Und ist ja schon ein kleiner Shot. So. Ist schon so, ey, ihr könnt Spieler kaufen, so, aber es ist schon, also oder? Wie würdest du das verstehen?
Es ist ein Shot. Vor allem, wenn sein Running Back zu Ohio State transferiert ist, der eigentlich nicht mal hingehen müsste. Die haben den Top-Running Back gehabt schon. Und jetzt geht Quinshon Judkins auch darüber und du hast 1A und 1B als Running Back Optionen.
Also ist da jemand ein bisschen frustriert?
Bisschen salty. Also
ist salty.
Ich muss es sagen, ich habe dann auch sehr viele Memes gesehen, die dann angehangen wurden zu Lane Kiffin im Sinne von, okay, hey, kümmere dich nicht so viel um Ohio State, kümmere dich um dein eigenes Team, solche Sachen. Und der witzigste war, hey, warum sollte irgendjemand auf das Penn State von der SEC hören? Weil die eigentlich, ey, jedes Mal machen die großen Noise, aber haben noch nichts erreicht. Sorry auch an meine Penn State Fans, das ist nicht so gemeint.
Sind die Dallas Cowboys vom College Football?
Irgendwie so.
Alright, kommen wir zum nächsten Thema, denn wir haben einen neuen Commit. Number one Safety commits to Texas, Jonah Williams in der 2025 Class. Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen näher reingeschaut, nehme ich an.
Ja, er spielt gerade ein bisschen beides von Safety und Outside Linebacker, kann wirklich alles tun, der ist in der Highschool einfach ein Freak. Den kannst du gerade nicht stoppen, der ist einfach zu athletisch, zu schnell, 6'3", 203, sehr gutes Auge fürs Spiel schon. Aber es zeigt halt, Texas macht gerade richtig geiles Recruiting. Wir haben ja die Bilder gesehen, wo vor dem Eingang von der Facility die Lamborghinis und Ferrari.
Oh ja, da haben wir schon drüber geredet, ja.
All das steht. Das zeigt dir schon ein bisschen, dass dieses Flashy natürlich wirkt. Aber was natürlich auch am meisten wirkt, ist, wenn du einfach ein gutes Team bist und Spieler in die NFL holst. Und darüber reden wir mit Nick Saban, weil so hat er auch seinen Quarterback Jalen Milrow damals rekrutiert, der übrigens Texas committed war zu diesem Zeitpunkt, aber dann zu Alabama geflippt ist. Also er hat dann sein Commitment von Texas zu Alabama geändert. Aber dieses Recruiting-Game ist einfach ganz anders. Du musst dir vorstellen, du bist wie das heißeste Model in einem Club.
Jetzt kommt, ey, das machst du kassier mir die Beile, wenn man mit deinen vergleichen, ey, jetzt bin ich gespannt.
Nee, du bist die Schönste, du bist die Bestaussehendste und du wirst die ganze Zeit nur angelabert. Cool, hey, wir lieben dich und so weiter und so fort. Und dann auf einmal, hey, du gehst jetzt mit wem auch, oder dein, sagen wir mal so, dein Freund jetzt kommt rein und du bist mit ihm zusammen, auf einmal gehen alle weg. So musst du dir es vorstellen, wenn du dich dann committest und wenn du dann versuchst zu transferen. Viele, die du original dann Nein gesagt hast, die kommen dann nicht mehr zurück, weil du denen Nein gesagt hast. Und bei Jalen Milrow war es halt der Fall, okay, hey, ja, Texas, ihr seid zwar cool und all, aber ich habe so eine Side-Chick mit Alabama gerade, und dann hat er halt zu Alabama committed. Und der Grund, warum er committed hat, war Nick Saban hat gesagt, hey, ich rufe dich an, wenn Tua Tagovailoa hier auf der NFL-Tribüne steht und beim Draft ausgewählt wird. Jalen Milrow sagt dann einfach, nein, nicht so der Fall, das wird nicht passieren. Und dann wird Tua ausgewählt und Nick Saban sagt, hey, hier, FaceTime, in 5 bis 6 Jahren bist du auf der Bühne, aber nur, wenn du zu Alabama kommst.
Besser geht's nicht.
Gänsehaut, Tatende, alles.
Gänsehosen. Alter. Das, was Björn heute auch, das ist nicht heute, gestern im Podcast gesagt hat.
Ja, das ist...
Aber er ist schon, aber das, du musst ja dazu sagen, Kontext ist das ja auch, heute rauskam als Story, oder generell über die letzten Tage rauskam. Deswegen haben wir gerade noch darüber geredet, weil wir generell gerade über den Texas Recruit gesprochen haben. Aber welchen Tweet ich auch gesehen habe, worüber wir auch reden müssen, sind die meisten Meilen, die Teams reisen müssen. Zwar ist ein Fun Fact, aber trotzdem habe ich gleich eine Frage an dich. Nur das Team mit den meisten Meilen diese Saison ist UCLA. 11.042 Meilen, dann kommt Cal, also University of California at Berkeley, Berkeley meine ich. 10.347 Meilen an Stanford, Florida State. Das ist so die Top 3 bzw. 6. Florida State war auch noch rein, aber gut, Florida State, das muss natürlich auch nach Dublin fliegen, ja. Deswegen, das kommt noch dazu. Deswegen ist schon viel von den Meilen haben die jetzt schon um. So, aber generell die Frage an dich, weil du ja Spieler warst auch. Du hast ja jedes Jahr einen anderen Schedule, aber ist es wirklich so, ich stelle mir das schon hart vor, aber ist es wirklich so, dass es so ein krasser Nachteil ist, wenn man viel reisen muss oder länger reist? Weil du hast ja trotzdem immer Reisen. Die Frage ist ja nur, wie lange du reist. Aber du musst ja trotzdem, du hast immer die gleiche Anzahl von Away-Games. Du reist ja nur länger dann. Also ist es wirklich so viel krasser oder
ja, nicht? Weil es kann dich komplett aus dem Rhythmus bringen. Also wenn man sich das vorstellt als Spieler, du hast deinen Rhythmus, hey, Auswärtsspiel, so bereite ich mich vor, ich muss mich hier ausdehnen, hier was essen. Und desto länger du auf dem Flieger manchmal bist, desto weniger trinkst du, desto weniger kannst du dich um deinen Körper kümmern und langfristig dich aufs Spiel konzentrieren, weil du halt in diesem Flieger drin bist. Und es kann dich wirklich komplett verwirren, sagen wir mal, jetzt geht der Flieger 2 Stunden später. Jetzt kommst du später an, kriegst weniger Schlaf. Und bei UCLA zum Beispiel, wenn die jetzt mal gegen Nebraska spielen und dieser Big Noon Kickoff stattfindet, der um 11 Uhr in der Früh Local Time oder 10 Uhr in der Früh Pacific Time eigentlich ist oder 1 p.m. In Big Noon Time ist,
Local Time, ja.
Dann ist deine innerliche Uhr von Kalifornien auf 10 Uhr eingestellt, weil du bist am Tag vorher erst angekommen. Ja, das ist Kickoff. Jetzt musst du dir aber schon vorstellen, du stehst 4-5 Stunden vorher auf, Du musst richtig früh aufstehen, frühstücken, auch genügend, dass du Ernährung hast fürs Spiel, aber nicht zu viel, dass du jetzt einfach zu voll bist. Dann bist du schon auf dem Feld, 3 Stunden vom Spielanfang. Deine innerliche Uhr, es ist 7 Uhr in der Früh.
Du machst gerade Warm-up. So, ja.
Wenn du so ein Footballspiel dann bestreiten musst, deine innerliche Uhr, du bist um 7 Uhr in der Früh ready, um 10 Uhr musst du richtig Gas geben und so ein Spiel. Und sag mal, du gewinnst es. Ey, dann beweist du mir sehr viel, dass du Football einfach nur liebst. Und das ist ein ganz anderer Weg, sich vorzubereiten und so. Und wir haben ja auch in der Mountain West zum Beispiel nach Hawaii fliegen müssen. Das ist ein ewig langer Flug.
Lang, aber ist doch auch schon ziemlich geil nach Hawaii.
Es ist nice, wenn man in Hawaii ankommt. Wir zum Glück sind 2 Tage vor dem Spiel geflogen. Das hieß, dass wir den Freitag vorm Spiel wenigstens in Hawaii ein bisschen an den Strand gehen konnten und uns auf diese Zeitverschiebung, weil das waren 5 Stunden Zeitunterschied, glaube ich.
Von Utah müsste, ja, ich glaube schon.
Aber dann ist es
halt. Das ist schon nice. Also klar, ihr hattet noch einen extra Tag mehr Zeit, was auch nicht. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass das so passiert. So. Aber ich stelle es mir schon geil vor, du fliegst nach Hawaii, hast dann so einen Tag schön am Beach.
Ja, ist nice. Aber wie gesagt, es verwirrt deinen Körper so und die Tage danach, wenn du wieder zurückkommst, dann ist es nochmal schlimmer. Also ich kann mich erinnern, wir hatten so viele Flüge, wo wir erst um 4.30 Uhr, 5.30 Uhr bei uns zu Hause angekommen sind, also in Logan, Utah. Und das ist dann morgens. Der Sonntag, genau.
Boah, das ist hart.
Dann kommst du so spät erst an, weil ich erzähle mal schnell, wie es ein bisschen hinter den Kulissen abgeht. Die Colleges, also die FBS-Colleges auf jeden Fall, manche FCS, manche, aber nicht jede, die großen Teams haben alle ihre eigene Flieger, die sie mieten, also chartern. Mhm. Das heißt, du fliegst von deinem lokalen Flughafen raus. Bei uns war das ein Witz, da waren 3 Stände oder so, aber.
Ja, Laramie und Wyoming das gleiche. Das
genau.
Es gab halt nur diesen Flughafen für gefühlt 1 Flugzeug pro Stunde und es waren wie so 3 Container nebeneinander. Und mehr, also das war der Flughafen so.
Genau.
Da war nichts.
Und du hast dann wenigstens deinen eigenen Flieger, der wird gechartert, boom, er fliegt dich hierhin für dieses Spiel und dann zurück nach dem Spiel. Wissen, dass wir am Tag vor dem Spiel, außer es ist eine längere Reise, wie Hawaii zum Beispiel, fliegen wir immer einen Tag vor dem Spiel. Gehen ins Hotel, bereiten uns aufs Spiel vor, spielen dann auch das Spiel. Dann direkt nach dem Spiel, innerhalb 2 Stunden von Abpfiff, bist du wieder im Flieger und sehr wahrscheinlich schon abgeflogen, falls noch nicht, dann innerhalb der nächsten 20 Minuten oder so, fliegst du dann wieder zurück. Also es ist so ein schneller Turnaround. Manchmal denkt man sich, okay, hey, boom, wir kommen jetzt erst am Abend an, haben aber das Frühspiel. Mhm. Dann spielst du das Spiel, bist wieder auf dem Flieger und du denkst dir, hä, wie kann das sein? Wir sind jetzt halt innerhalb weniger als 24 Stunden wieder zu Hause, von wo wir weggeflogen sind. Und das ist halt auch eine ganz andere Geschichte. Natürlich jetzt hat auf dem Flieger deine Snacks, was nimmst du vorher selber mit, was wird dir gegeben, als Spieler wird dir Gatorade und solche Sachen gegeben.
Da habe ich auch noch den Punkt, weil wir waren ja am Samstag nach dem Spiel in Dublin, sind wir direkt an den Teambussen lang gegangen und da war ja auch so wie so ein Buffet aufgebaut. Jeder konnte sich eine Wasserflasche nehmen, Gatorade, so Sandwiches standen schon, da hätten wir eigentlich mal ein Foto von machen müssen. Das wären geile Insights gewesen eigentlich. So, und dann hattest du auch die Teambusse, die direkt da standen, du ziehst dich um, gehst direkt zu deinem Bus, fährst dann. Aber das Interessante war, dass beide Teams ja erst am Sonntagmorgen geflogen sind. Das haben wir nämlich rausgefunden. Das ist eigentlich eine lustige Story. Das haben wir rausgefunden, weil wir waren noch was trinken an dem Abend.
Ja.
Wir waren noch ein bisschen unterwegs, wollten nur ein bisschen Dublin erkunden. Haben dann ein, zwei Bars unsicher gemacht, waren dann da ein bisschen unterwegs. Und dann haben wir random, Strength Coach von Georgia Tech in einer Bar getroffen, mit dem kurz geredet, weil wir hatten den noch so, wir hatten irgendwie gedacht, hey, das muss der doch sein, weil wir haben die ganze Zeit nur gesehen, dass er auf dem Feld mal geschrien hat und so, deswegen haben wir den so, also sein Gesicht konnten wir uns deswegen relativ gut merken. Und haben wir ihn so in der Bar gesehen mit 2 anderen, das waren auch Coaches, ne?
Ja, das waren auch Assistenten vom Strength Coach und so. Und muss man sich vorstellen, der Typ ist 1,92 und geht baut wie ein
crazy.
Junger also, Herkules. Also der Typ hatte breite Schultern.
Ich habe mal jemand Breiteres gesehen. Der war wirklich, der war jacked up.
Ey, man schaut ihn an und denkt sich, okay, er ist entweder ein Strength Coach
oder er ist ein Olympic Strength
Lifter. Oder, also, ja, auf jeden Fall.
Und ja, da haben wir herausgefunden, als wir ihn gesehen haben und auch vorher, als wir bei Five Guys gegessen haben.
Stimmt, das ist bei Five Guys auch lustig, weil wir wollten irgendwo essen, dann war aber nichts mehr auf und dann waren wir einfach bei Five Guys.
Ey, in diesem
und Five Burger Guys und Pommes gegessen.
Sind wir rein, haben gegessen und direkt erkannt, wie viele Florida State-Spieler drin waren, weil die einfach ihre Teamgear noch anhatten. Ich habe den Kicker erkannt, einfach vom Gesicht her. Und ich dachte mir, okay, komisch, dass sie jetzt halt alle hier sind, aber das heißt
dann, immer noch in Dublin sind, so, ja.
Dass sie nicht geflogen sind. Aber man konnte die Depression in diesem Raum gerade fühlen. Oh, weil ja. Ich weiß es, du spielst so ein Krimi, du verlierst, du warst gerankt und jetzt wirst du upset. Ja, da fühlt man sich einfach schlecht die ganze Zeit. Und jetzt irgendwo hinzugehen, noch was zu essen, das muss man ja als Mensch. Aber man hat auch schon das Gefühl gehabt, oh je, das war nicht ideal.
Aber der Strength and Conditioning Coach hat dann noch zu uns ja in der Bar gesagt, dass, weil wir ja gefragt haben, so, hey, ihr seid noch nicht geflogen, warum seid ihr noch nicht geflogen? Und dass der dann am nächsten Morgen um irgendwie 6.15 Uhr deren Flieger ging, zurück nach Georgia. Also Florida State war dann ja auch noch da, mit dem haben wir aber mit keinem geredet oder keinen da gesehen oder mit keinem gesprochen. Gesehen haben wir ja, aber mit keinem geredet. Auf jeden Fall verrückt eigentlich. Also wir hatten ja beide gedacht, aus diesem Grund, dass du dann schnell wieder in deinen amerikanischen Rhythmus kommst, fliegst du eigentlich nach dem Spiel direkt über Nacht, dass du ja dann wieder nächsten Morgen ankommst. So, aber beide sind irgendwie nächsten Morgen Sonntag erst um 6 Uhr geflogen. Also hätten wir nicht erwartet. Und dass dann auch noch so viele Spieler so raus waren und so spät noch unterwegs waren. Man muss ja dazu sagen, es war ja schon kurz vor 11. Das war ja nichts mehr auf, weil wir noch den Podcast aufgenommen haben. Es war ja nach der Special-Folge, nach der letzten Folge, die ihr hier sehen könnt. Nach der Special Episode. Deswegen, also schon eine kleine verrückte Story. Ich kam eben drauf, deswegen wollte ich es erzählen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Side-Story.
Ja, hey, am Ende des Tages, ich war auch da. Hey, du bist College-Spieler.
Ja.
Bei Florida State-Seite kann ich was wahrscheinlich verstehen. Coach Norvell hat wahrscheinlich gedacht, wir gehen nach Irland. Wir gewinnen das Spiel. Und danach gebe ich euch die Chance, ein bisschen rauszugehen und ein bisschen Spaß zu haben. Aber stay locked in bis nach dem Spiel.
Also meinst du, es war schon so geplant, dass du Zeit hast?
Könnte so sein. Oder, hey, ich weiß es selber nicht, ob Irland so ein Flugverbot hat, dass man nach einer gewissen Zeit nicht fliegen kann und solche Sachen.
Gut, kann auch sein.
Können alles Faktoren sein. Aber die Jungs konnten auf jeden Fall sich ein bisschen freuen. Aber ich gehe nochmal zurück in den Flieger, weil ich habe da eine witzige Story.
Let's go.
Wir hatten einen Redshirt, das hieß, musste eigentlich redshirten, der wird sehr wahrscheinlich nicht spielen. Er kam aus Florida. Ist aber von Florida nach Utah gefahren, weil er eine große Flugangst hat.
Deswegen hat er das gemacht.
Er ist rübergefahren mit seiner Mutter, hat sich eingezogen in seinem Haus und so weiter, ist dann Freshman gewesen. Ihm wurde gesagt, dass er redshirtet, du wirst wahrscheinlich nicht spielen. Ein paar Leute haben sich verletzt. Er hat noch nie in seinem Leben geflogen, noch nie. Dann fliegen wir hin zur CSU, man hat es gesehen, er hat ein bisschen Angst gehabt und so. Aber es ging alles gut. Haben das Spiel gespielt, haben sogar gewonnen. Dann müssen wir zurückfliegen. Und es war ein Schneesturm. Es war ekelhaft kalt, Wind ohne Ende.
Er fliegt das zweite Mal in seinem Leben dann.
Im zweiten. Und du konntest sehen, dass er einfach am Schütteln war die ganze Zeit. Hat rumgeschaut, shit. Ey, ist da irgendein anderer Weg? Ich will jetzt nicht gerade auf den Flieger gehen und so weiter. Und wir denken uns alle, hey, wir sind alle auf dem gleichen Flieger. Mach dir keine Sorgen, wir sind hier, wir unterstützen dich, cooles Ding. Schauen uns einen Film an, ist nur eine Stunde, ein Halbflug oder so. Und kennst du das Gefühl, dass wenn du einfach jetzt gerade in diesem Cruising-Altitude bist, also bist so hoch wie es geht, nichts passiert, macht Autopilot, aber dann kommen ja manchmal diese Sinkwellen, wo irgendwie man so denkt, man abstürzt oder so?
Also wo du so ein bisschen so Stuhl unter dir nicht mehr spürst, so,
genau. Weil
du so ein bisschen so, also du hast aber keine richtigen Turbulenzen, sondern nur dieses Gefühl kurz, es sinkt einmal ab.
Genau.
Weißt du, ich meine? So meinst du das, oder?
Ja,
mit Turbulenz. Oder war schon Turbulenz?
Schon mit Turbulenz.
Das hatte ich zum Beispiel noch nie. Ich bin schon richtig aufgeflogen, auch nach Amerika, keine Ahnung, ich bin schon 4, 5 Mal nach Amerika geflogen und keine Ahnung, in Europa und so weiter. Aber das hatte ich noch nie, das ist krass, aber alle erzählen immer, ja, hatte ich schon da, hier und da. Ich hatte noch nie in meinem Leben Turbulenzen, wo das wirklich gewackelt ist oder so.
Knock on wood,
das ehrlich, ist nicht das ist echt krass, aber deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es sich anfühlt.
Bei uns war es halt das Ding, hey, Schneesturm, kein Ding, mach dir keine Sorgen. Und dann fängt es halt ein bisschen mit der Turbulenz an, denkt man sich, okay, jetzt kann es mal ein bisschen aufhören. Und ich sag dir, auf einmal, wir alle hatten das Gefühl, wir stürzen ab. Auf einmal wirklich, als ob wir tief nach unten und dann hat sie sich wieder gefangen. Wir waren alle gefühlt in der Luft, Sachen sind rumgeflogen. Ja, also und so krass. Weit. Es war brutal.
Das habe ich noch nie, das sehe ich immer nur auf Videos irgendwie.
Wenn und so, sogar ich und all die anderen Jungs, wir dachten uns, hoi, hoi, ich habe keine Angst vor Fliegen, aber langsam kommt der Schweiß ein bisschen, weil Schneesturm, wir sind in den Bergen, keine Ahnung, wie weit weg wir sind von diesen Spitzen von den Bergen und so weiter und so fort. Und wir alle schauen auf ihn drauf.
Oh, shit. Ich will gar nicht. Oh, ich kann mir das gar nicht. Oh.
Also, ich habe mich noch nie in meinem Leben schlechter gefühlt als in diesem Moment. Also von Empathie her.
Ja, ja.
Er war am Weinen. Er hat wirklich Leute gegriffen, um sein Leben geschrien und alles.
Ehrlich.
Und wir dachten uns, ja, das.
Und mir tut das gerade schon leid und ich höre nur die Story.
Oh, Alter, ja. Hey, das war wirklich, hey, du hast Flugangst, wir geben dir das wahrscheinlich das Schlechteste, ja, das du erleben kannst und dann entweder bezwingst du es oder nicht, weil wenn du ein Starter sein willst, dann musst du hinfliegen. Und ja, dann am Ende, also das Gefühl war für 30 Minuten so, wir alle waren dann, ein paar haben gekotzt, ein paar haben einfach...
Ehrlich, war das so schlimm?
Es war so schlecht und dann sind wir endlich angekommen und so. Unser Head Coach war auch, zum Glück, bla bla bla. Und wir dachten uns, ja, das wollen wir nie wieder erleben.
Krass, ey.
Und es war so schlimm, dass für das kommende Jahr unser Assistant, also unser Player Ops Director, die Airline geändert hat. Echt? Also wir sind dann von Hawaiian Airlines rüber zu, ich glaube, das war Allegiant als nächstes. Aber es war so schlecht, dass er einfach gesagt hat, nee, wir haben keinen Bock mehr.
Aber hat der Redshirt-Spieler, der die Flugangst hatte, ist er danach nochmal dann normal geflogen oder hat er gesagt, shit, ich fahre nur noch mit Auto?
Nee,
was eigentlich absurd ist, das geht ja gar nicht.
Er ist dann danach wieder geflogen. Er hat in diesem Saison, weil ich glaube, das war unser zweitletztes Spiel und zu unserem letzten Spiel sind wir mit Bus gegangen. Nicht mehr geflogen, aber dann im kommenden Jahr hat er auch gestartet und so und ist dann geflogen. Und da war es halt kein Ding mehr. Aber
das ist krass, ey. Knock on wood, dass ich das niemals habe, weil bisher habe ich sowas noch nie erlebt. Aber wir haben mir schon über Florida State geredet, dass sie länger geblieben sind. Denkst du, für Florida State war es ein Nachteil, nach Dublin zu fliegen? Weil overseas ist ja nochmal ein komplett anderes Ding. Wir kennen das von den NFL-Teams, London Games, deutschen Spiele hatten wir jetzt ja auch schon ein paar. Da sagen ja auch viele, ey, ist hart, machst du für die ganzen Fans und damit das Spiel wächst und so weiter. Dublin ist ja im Endeffekt nichts anderes. Du gibst einfach Access zu einem geilen College-Football-Spiel zu Fans, die sonst ja nicht nach Amerika fliegen könnten dafür. Also die Hürde ist auf jeden Fall höher, als nach Dublin zu fliegen. Jetzt aber die Frage, denkst du, dass Florida State es dann im Nachhinein bereut hat, nach Dublin zu fliegen? Weil das einfach so eine, mit der Zeitumstellung, dass sie so ein bisschen darauf schieben könnten? Oder sagst du, shit, wir waren einfach das schlechtere Team und der Flug hat nichts damit zu tun gehabt. Was denkst du, wie Florida State damit umgeht?
Ich glaube, die Spieler selber denken alle, hey, wir haben einfach das Spiel verloren. Wir haben nicht executed, wir haben auf gewissen Situationen nicht die Antwort gehabt, manchmal die falschen Routen, manchmal ein kritischer Fehler da. Ich glaube, Coach Norvell hat seine Spieler sehr gut eingecoacht. Und ist auch so ein guter Coach, dass die keine Ausreden machen. Aber von außen hört man ja nur diese Ausreden.
Mhm.
Also für mich ist es halt immer, hey, das andere Team musste genau durch diese gleichen Bedingungen. Und die haben gewonnen.
Ja, beide, Georgia musste sogar noch weiterfliegen, wenn du so überlegst. Weil Florida ist ja,
klar.
Obwohl, ja, Conny kommt drauf an. Nee, ist ja, weiter südlich, ne? Ich glaube nicht. Florida ist sogar weitergeflogen von Stunden.
Das ist halt einfach so ein Ding, da kannst du keine Ausreden machen. Als Spielersicht, du hast einfach mal ein Spiel verloren. Knappes Spiel, ein All-Time-Classic fast, kann man schon so sagen. Aber für Florida State ist es halt schon ein tiefer Schlag.
Ja, wir können mal direkt nochmal kurz ins Spiel gehen, weil wir wollten jetzt zu den Week Zero Breakdowns kommen. Einmal kurz über die Week Zero Games sprechen, weil es gab ja 4 Stück. Eins haben wir schon länger besprochen, Florida State gegen Georgia Tech. Haben wir gerade auch nochmal kurz über das Fliegen überhaupt geredet und so ein bisschen die Transition dazu gemacht. Aber Würdest du sagen All-Time-Classic? Würdest du das schon echt?
Für dieses Spiel. Also für diesen AR Lingus
Classic Bowl. Also es war echt bisher, denke ich mal, also müsste man ein bisschen in die Historie gucken, aber ich glaube, es gab noch nie einen Number 10-Ranked-Team-Upset in Dublin. Also ich glaube, das Krasseres gab es bisher noch nicht. Würde ich jetzt mal so meine Hand für uns vorlegen, ohne es direkt recherchiert zu haben.
Ja, also für mich war das für Dublin war das auch gute Werbung für den Sport. Hey, wenn du Leute hattest, die zum ersten Mal Football angeschaut haben, die können sich direkt in diesen Sport verlieben. Die Atmosphäre war geil, alles drumherum war unglaublich. Da kann man einfach nur sagen, es war ein erfolgreicher
Spieltag für das Land, das Stadion, die Iren, alles Respekt an sie. Und die haben auch ein tolles Spiel erleben können. Und wahrscheinlich auch das Anfang vom Ende der Florida State.
Ich hab direkt am Tag danach, am Sonntagmorgen, habe ich eine Grafik gesehen, du hast immer diese Percentage, also die Prozentzahl, wie wahrscheinlich es ist, dass du in die Playoffs kommst. Vor diesem Spiel war das für Florida State bei 36% und danach war es einfach bei 12. Also du hast einfach 24% an Wahrscheinlichkeit verloren, dass du in die Playoffs kommst, weil du jetzt 0 und 1 stehst. Aber erklär vielleicht nochmal kurz, für Leute, die sich jetzt fragen, hey, du hast doch nur ein Spiel verloren, es gibt doch noch ganz viele andere Spiele. Aber College Football und du hast so viele Teams und du hast 12 Teams, in die Playoffs kommen. Also warum ist es so wichtig, direkt, also warum ist es so krass, warum hat das so ein Impact, dass du jetzt das erste Spiel verlierst und stehst 0-1? Warum ist die Wahrscheinlichkeit auf einmal von 36% auf 12?
Weil für Florida State es bedeutet, es war ein In-Conference-Spiel, es war ein ACC-Matchup. Jetzt fangen sie schon mit einer Niederlage von diesen 8 möglichen ACC-Spielen an und die haben noch nicht mal die größeren Brocken gespielt. Die eigene Division zu gewinnen und dann in der Championship zu stehen, ist auf einmal sehr gesunken. Deswegen gehen die Playoff-Chancen auch mit runter, weil du hast keinerlei Fehler mehr, die du dir erlauben kannst der restlichen Saison. Und mit einem 0-1-Record in Season zu starten, wäre es so ein geiles Spiel gegen Georgia gewesen, das Out-of-Conference wäre, du hast einen guten Gegner, dann macht es ja nicht so viel aus. Aber du verlierst gegen ein Georgia Tech, ein sehr, sehr gutes Georgia Tech, und auf einmal bist du in Woche 0 schon 0-1 und musst jetzt erst in die Saison richtig kommen, wo die ganzen anderen Teams
sind. Du musst dich zurückkämpfen gegen eigentlich die ganzen Big Boys, die noch auf dich warten. Also das ist auf jeden Fall krass. So, ich glaube, länger sollten wir nicht darüber reden, weil wir haben noch 3 andere Spiele, die sehr interessant waren, muss man auch dazu sagen. Denn nächstes Spiel Montana State at New Mexico, Nailbiter. Und im Prinzip auch, was ist auch geschrieben hier, Upset im 4. Quarter. Weil eigentlich New Mexico es hätte gewinnen sollen, aber Montana State, baby, 21 Punkte für den Upset im 4. Quarter. 21 Punkte scored von den 35.
Das war schon geil.
Also besser kannst du ja auch kein Upset oder ein Comeback für den Upset schnüren.
Vor allem so. Als FCS, du hast weniger Geld, das du bekommst, weniger Stipendien, all diese anderen Sachen und du gehst zu New Mexico und im College, wir werden tiefer reingehen später, aber du wirst als kleinere Schule oft genommen, dass du geschlagen wirst. Du kommst her, hey, ist ein einfacher Spieltag für uns. Du kriegst zwar ein bisschen Kohle, aber wir kriegen den Sieg. Es macht uns einfacher, in ein Bowl-Spiel zu kommen. Und da hofft man halt nicht auf eine Niederlage irgendwie. Und
Montana, du rechnest auf jeden Fall nicht damit.
Genau, und dann Montana State hat nie aufgegeben. Auch als sie hinten lagen im 4. Quarter, haben sich dann zurückgebissen und mit 10 Sekunden den Touchdown gemacht für die Führung. Und ja, dann gehen sie mit einer Auszahlung von 360.000 US-Dollar, weil sie dieses Spiel bestritten haben, und dem W nach Hause, nach gutes Bozeman, Montana. Und die Bobcats, die können sich ein bisschen freuen, dass die das schon, das so gewonnen
haben. Hast du eigentlich in dem Moment zwei Siege eingefahren. Du hast 360.000 gemacht, und also die Uni natürlich, nicht die Spieler. Aber dann auch den W mitzunehmen ist schon, also du wurdest bezahlt im Prinzip, damit du das Comeback
geschafft hast. Give me my money.
Ja, ey, es ist auf jeden Fall eine krasse Story. Nächstes Spiel, SMU at Nevada. Auch crazy Spiel, 29-24 dann am Ende für SMU. War dann nicht das Upset, Nevada wäre das Upset gewesen, aber 16 Punkte im 4. Quarter von SMU, um das Spiel noch zu gewinnen und zu drehen, weil Nevada hat ja eigentlich geführt die ganze Zeit. Also ihr merkt schon, Week 0, und wir haben noch, weißt du noch, am Flughafen in Dublin darüber geredet, eine interessantere Week 0 gab es eigentlich noch nie. So, dass es so absurd knapp war und diese Late Fourth Quarter Comebacks fürs Upset oder den Upset zu verhindern. Also die Week 0 hatte es in sich.
Die, auf jeden Fall hatte sie das, weil SMU, ich habe da höhere Erwartungen gehabt. Ich dachte schon, dass das so ein Team sein kann, das dann wirklich mitspielen kann für die Playoffs, weil die Group of Five kriegt ja ihren eigenen Spot. Ja, so gut haben die nicht ausgeschaut. Die haben dann halt am Ende mit einem Safety, das sie gemacht haben, gegen Nevada nochmal den Ball bekommen, dann nochmal einen Touchdown am Ende gemacht. Das war nicht so überzeugend, wie man sich es erhofft hat. Aber am Ende, ein W ist ein W. Du gehst raus, die Mountain West
schaut nicht so gut aus. Die hat am Ende nur 1-2 in die Saison gestartet. Wir reden über Hawaii im nächsten Spiel gleich. Aber am Ende, wir können da ein bisschen ehrgeizig sein.
Utah State in Wyoming war ja gut jetzt. Die fangen ja in Woche 1 an und bisher Nevada und New Mexico.
Sind schlagbar.
Sind schlagbar und starten auch 0-1 in die Saison. Also bisher haben Utah State und Wyoming unsere beiden Teams einen kleinen Vorteil.
Genau, da kann man sich schon ein bisschen so ein Bild malen, von wo wir unsere Teams am Ende des Jahres sehen werden. Und Robert Morris ist eine FCS-Schule, die darf bei Utah State anfangen. Also zu Hause in Logan, Utah. Und dann Wyoming muss schön in die Wüste reisen. Mhm. Und darf bei Arizona State in Woche 1 anfangen.
Ja, ich sag dir jetzt schon, wird eine absolute Klatsche. Aber mal gucken, was passiert.
Mal gucken, was passiert. Und dann im letzten Spiel, wir waren schon auf dem Weg zum Flughafen. Das Spiel war immer noch live. Delaware State at Hawaii. Hawaii hat 35-14 gewonnen. War einfach ein cleanes Spiel. Die Offensive hat ein bisschen gestruggelt. Die haben durch einen Defensive Touchdown und durch einen Punt Return für einen Touchdown zwei Non-Offensive Scores auch nochmal gehabt, aber Hawaii hat am Ende ein cleanes Spiel gehabt, die Offense war nicht ideal, aber die wird sich dann auch noch finden.
Was ich gerade sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, hast du den Entrance gesehen, wie Hawaii ins Stadion gelaufen ist?
Ja, den kenne ich, die machen ja auch den Haka und alles drumherum.
Das sah brutal aus, die hatten so Fackeln mit Feuer an den Seiten, dann hast du diesen einen Typ, ich weiß nicht, ist das von ist es so ein Hawaiianer? Also da ist es ja, da muss ja ein Stamm sein irgendwie, ne? Ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen. Deswegen.
Es gibt verschiedene Stämme und es sind die Herkünften, von welchen Inseln man herkommt.
Deswegen, ich will gerade nichts Falsches sagen. Also, auf jeden Fall.
Polynesisch oder Polynesier ist das Allgemeine davon.
Okay, ich bin mir gerade nicht zu 100% safe, deswegen wollte ich dich fragen, ich wollte nichts Falsches sagen, aber da hast du jemanden gehabt, der dann halt so mit so im Feuer macht er so sein Entrance, macht so übelsten Pump-Up und die Spieler laufen dann um ihn rum in das Stadion rein mit so Feuerfackeln. Es war schon ein nicer Entrance. Ja. Der Entrance von Hawaii, wollte ich gerade nochmal so dann so als kleine Side-Story zu dem Spiel, meine 35 Punkte haben sie auch gemacht, aber die Entrance ist immer von, also Hawaii ist schon
sehr nice. Wir hatten zum Beispiel in meinem Team Hale Motuapuako, falls ich das gerade noch ein bisschen gebutschert habe, Motuapuako.
Also das klang gut für mich.
Ist sein Name. Und er war der, nicht Nummer 1 gerankt, ich glaube, er war sogar WM-Sieger von diesem Feuertanzen. Also wenn du wirklich an beiden Seiten den Stab mit Feuer anmachst. Er kann ihn so bewegen und rumzirkeln und alles und seinen Dance machen. Krass. Und so. Er war, seitdem ich glaube er 14 war, hat er jedes Jahr es gewonnen, diesen Award. Und er war auch das immer im Locker-Room und hat mit diesem Stab natürlich ohne und das Feuer einfach so rumtrainiert und so. Und er wurde dafür auch jedes Jahr ausgezeichnet und er macht es jetzt auch wieder. Also es ist jetzt sein Beruf in Hawaii, es zu machen und das fand ich auch immer cool.
Crazy.
Ja, also es ist ja Entertainment in.
Ja, klar, es ist so.
Ich glaube, die heißen Luaus, die ganzen Abendessen, wo alle zusammen.
Ich
kann sagen,
ich will nicht gemeinsam, aber du hast doch dann immer so die dann entertainen an so Hotels auch.
Genau.
Das sieht man ja auch immer in Hawaii, die dann so dieses Feuer-Entertainment machen mit diesen Stäben und dann hast du auch noch so. Ist das mit so Ketten, habe ich das auch schon mal gesehen?
Ja, also es gibt verschiedene
Arten so, ne?
Und ja. Die Kultur ist einfach geil. Ich feiere Hawaii einfach.
Ich wollte da immer schon mal hin, weil ich habe immer schon gesagt, das ist mein Number One Place eigentlich.
Ich schmeiß mir auch eine Ananas auf die Pizza, okay Leute, das muss man halt machen.
Machst du kurz, ja oder nein? Ananas auf Pizza?
Ja.
Safe, ich auch.
Ja,
ey, ich liebe es. Ey, ich auch. Eigentlich, so zu, ich würde sagen, 90% der Leute haten es.
Ey, jetzt direkt.
Aber
direkt.
Damit erst los.
Oh, Mann.
Oh, ey, beide Ananas auf Pizza. Okay, jetzt haben wir das auch geklärt. Kommen wir zur Halftime nach der Week Zero Breakdown. Lass mich in meine Fragen gehen. So, anlässlich Dublin-Spiel in Irland. In welchem Land, gut, Deutschland ist wahrscheinlich deine Antwort, oder Stadt, auch noch interessant, hättest du selbst mal gerne gespielt am College, in der Week Zero? Wahrscheinlich wäre es Week Zero gewesen. Oder hättest du gerne international gespielt überhaupt?
Ja, also international zu spielen wäre richtig geil. Wenn Deutschland aus der Frage wäre, ich glaube, in Australien würde ich gerne mal spielen. Wenn die. Du hast ja jetzt gerade eine riesig große Welle von Australiern, die College Football spielen, als Panther oder als Kicker oder überhaupt, die von Rugby rüberkommen. Mhm. in Australien mal so ein College-Spiel.
Du hast jetzt auch die NFL Academy an der Gold Coast, öffnet ja jetzt auch im September oder so.
Kann, ja, ich glaube, da hast du recht. Ja, ja. Und ja, das ist einfach richtig cool. Ich würde in Australien auf jeden Fall mal
spielen. Hast du eine bestimmte Stadt, oder? Nicht, ja, ich muss gerade aufstoßen.
Es gibt Melbourne, es gibt Sydney, es gibt Perth.
Aber du, also, warst noch nicht, ne?
Ich war noch nie da, aber ich glaube, jede Stadt hätte schon richtig Bock auf so ein Spiel.
Ich sag dir ehrlich, Sydney, ich war ja letztes Jahr da im Urlaub für 3 Wochen. Sydney fand ich brutal nice. Das war voll meine Stadt, da habe ich direkt gesagt, hier könnte ich wohnen so. Fand ich richtig nice. Aber Melbourne zum Beispiel fand ich gar nicht geil.
Ah, okay.
So, ich fand so, das war voll der Unterschied irgendwie. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Aber Sydney ist schon, war schon so meine Top-City so.
In Australien, so eine kleine Runde. Ey, Lob an Australien, aber diese Kangaroos. Was hast du mir da erzählt, dass es mehr Kangaroos gibt als Einwohner in Uruguay? Also 3-mal mehr oder sowas?
Hab ich dir erzählt?
Nein. Darüber haben wir uns doch gestritten im Auto. Und wir dachten uns, hä, nee, im Leben.
Aber in Uruguay? Wie komme ich auf Uruguay?
Es war irgendein Land. Also es war irgendein südamerikanisches Land.
Warte, ich kann mich gerade daran erinnern, dass wir irgendwann darüber geredet haben, aber ja, ich weiß immer nicht mal, was ich gesagt habe.
Ja, aber dass da 3 oder 4-mal so viele Kangaroos es gab als Einwohner.
Boah, das müsste ich googeln. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
Dass theoretisch gesehen diese australischen Kangaroos dieses Land erobern könnten. Und mal ganz ehrlich gesagt, wer kennt sich aus mit Kangaroos? Die Tiere haben einen richtigen Muskelaufbau.
Ich stand ja ein paar Mal vor denen, so, wir hatten mal so ein Picknick gemacht. Okay, wir gehen jetzt natürlich gar nicht mehr College Football, aber kurze Side-Story. Wir haben so ein Picknick gemacht. Das war so ein normaler Picknick-Table, so, ne? An so einem Strand, also an so einem Ort, wo du auf den Strand gucken konntest, wo du runtergehst. Es war nicht am Strand, sondern so in so einem, waren so Palmen und Büsche und sowas und du konntest halt runtergehen zum Strand und da war so ein Picknick-Table. Und auf einmal aus dem Busch, so langsam aber, hoppelt einfach so ein Känguru, aber es war einfach größer als ich. So als ich stand. Und dann flext das so die Muskeln so und ich war nur so, holy shit, wenn das mich jetzt anspringt, ich bin tot.
Ja.
So, es war halt, es wollte einfach das Essen haben, was auf dem Tisch war, so, ne? Weil das war ja daran gewöhnt, es sollte da halt sitzen, weil die so, weißt du, so ein bisschen.
This is my food.
Und ich war nur so, ey, nimm einfach alles, was du willst, so, mach einfach. Aber ey, also das war wirklich eine humbling experience, weil ich dachte auch nicht, dass Kangaroos wirklich so groß sind. So. Alright, so, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. So. Nächste Frage. In Dublin waren wir abends auch was trinken, haben wir schon erzählt. Was bist du für eine Person? Lieber Pub oder Bar mit Live-Musik oder Club?
Pub, Bar, würde ich sagen. Also Club, man kann nicht hören, man kann sich nicht unterhalten oder irgendwas. In so einer Pub kannst du dich hinhocken, du hast gute Stimmung um dich herum, kannst mit Leuten reden, man fühlt sich nicht so eng und eingesperrt und so. Ich würde so sagen, Pub ist für mich lieber. Bei dir?
100%. Ich bin 100% bei dir. Ich finde, gerade so in Dublin, wir haben eben schon kurz drüber geredet, aber so diese Live-Musik in Kombination mit netten Leuten, so, du hast einfach da gechillt. So, es war, du hattest ja auch Bar an Bar, heißt, du kannst auch mal so Barhopping machen, du gehst mal bist eine halbe Stunde hier, gehst mal in eine andere Bar, hast andere Musik, dann hast du da den Gitarristen, der irgendwas singt, hast da wieder eine coole Bar. Also das finde ich halt das Coole auch, dass du nicht immer, wenn du in irgendeinem Club bist, bist du halt den Abend in diesem Club. Und gehst ja nicht noch in irgendeinen anderen Club, weißt du? Aber ich finde an Barhopping oder generell Bars so geil, weil du hast immer Bars noch in der Nähe dann meistens, wo du dann sagst, ich gehe da mal hin, bin ich da eine halbe Stunde, hier mal, triff da mal wieder Leute, weißt du? So, das finde ich auch immer ganz geil. Du hast immer so verschiedene Sceneries an einem Abend, das finde ich auch ganz cool. Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Alright, so, Halftime abgeschlossen. Und jetzt haben wir gesagt, wir gehen einmal nochmal tiefer rein. Warum überhaupt mit FCS, FBS, warum andere Schulen oder Colleges generell kleinere Schulen bezahlen, damit sie gegen die spielen dürfen. Da wollen wir einmal kurz reingehen, weil ich glaube, das ist was viele, die vielleicht auch NFL gucken, die den Podcast hören, aber im College-Football noch nicht so drin sind, gar nicht wissen. Dass ja Colleges sich gegenseitig bezahlen, dass sie gegeneinander spielen, weil sie denken, das ist vermeintlich schwacher Gegner, kommt einfach zu uns, wir geben euch, wie eben schon gesagt, 360.000. Und wir rechnen damit, dass wir ja gewinnen gegen euch. Deswegen ist das Upset ja bei Montana State so krass gewesen, weil die Geld bekommen haben und dann haben sie noch den Upset geschafft, was ja eigentlich, womit keiner rechnet in dem Moment. So, aber Dominik, erklär mal einmal vielleicht ganz kurz in einfachen Worten, warum Colleges andere Colleges bezahlen, damit sie gegen die spielen dürfen, in der Regular Season.
Also, ganz einfach, es geht um Geld für beide Schulen. Du hast die kleineren Schulen, die dann auch irgendwie extra Umsatz machen können, zum Beispiel bei diesen FCS-Teams, die selber nicht mal genügend Geld generieren würden, außer wenn die gegen diese größeren Teams spielen täten. Heißt, zum Beispiel Montana State hat gegen New Mexico gespielt und 360.000 dafür bekommen. Das heißt, New Mexico hat gesagt, wir schätzen unseren Wert, dass wir von diesem Spiel generieren, als mehr als 360.000, aber das ist dann der Anteil, den wir ausgeben können, dass ein FCS-Team zu uns kommt. Boom, dieses FCS-Team sagt dann, wir spielen gegen, sagen wir mal, drei größere Schulen und kriegen da jeweils 360.000. Dann hast du auf einmal über 1 Million extra verfügbar für dein Athletic-Programm, nur dass du sagst, wir spielen gegen drei bessere Gegner. Das hilft natürlich denen. Dann geht es auf eine Ebene größer. Zum Beispiel, du hast jetzt das New Mexico, die gesagt haben, ja, wir geben denen das Geld aus, weil wir dann, sagen wir mal, gegen Alabama oder so spielen müssten. Und Alabama zahlt uns 1,5 Millionen. Warum zahlt Alabama 1,5 Millionen? Weil die größeren Umsatz haben, TV-Deal, TV-Geld geht mehr an die. Und sie brauchen irgendwie die Überredung, gegen solche Teams zu spielen, dass sie A, einen Sieg haben. Zum Beispiel, hey, wir wollen jedes Jahr uns garantieren, dass wir irgendwie in ein Bowl-Spiel gehen. Oder wir wollen einfach mal sagen, wir spielen nächste Woche gegen Ohio State. In der Woche zuvor haben wir gegen Auburn gespielt. Wir brauchen irgendwas dazwischen, dass wir uns ein bisschen ausruhen können, keine Verletzungsgefahr oder so mit manchen Spielern annehmen müssen. Da geht es halt wirklich drum, strategisch zu sein, und es wird dann für sehr viele Jahre schon vorher ausverhandelt. Dann hast du auch deine Two-for-One-Deals. Das heißt, wir spielen 2 Auswärtsspiele bei euch, aber dafür kriegen wir 1 Spiel zu Hause. Dann auf einmal hast du diese Deals, die die Athletic Directors miteinander besprechen, verhandeln und so weiter und so fort. Und dadurch versucht man einfach, das meiste von Geld zu generieren, weil manche wissen, wenn wir jetzt halt einen extra Sieg haben und dafür ein besseres Bowl-Spiel bekommen, ist es uns am Ende mehr wert, anstatt mal eine kleinere Schule mehr Geld auszugeben. Aber dann passiert es halt auch manchmal, dass ein Upset passiert. Und zum Beispiel, das
schmeckt halt dann gar nicht, ne?
Es schmeckt überhaupt
nicht. Du bezahlst deinen Gegner, dass du verlierst. Im Endeffekt ist es ja in dem Moment so.
Weil
das ist schon hart.
Ich kann mich erinnern, einer meiner guten Kollegen, er war der Long Snapper bei Troy, und es war, wo LSU gerade vor Coach O war, wo diese Wende wirklich gestattet ist. Da hat Troy, eine kleine Schule aus Alabama, nach LSU, nach Baton Rouge traveln müssen und hat die dort geschlagen. Und die haben dafür, ich glaube, 2,1 Millionen oder so bekommen. Stell dir vor, du hast den größten Upset in deiner Geschichte der Schule und du kriegst 2,1 Millionen.
Wahrscheinlich die höchste Summe, die du für ein Spiel bekommen hast.
Das macht manchmal Spaß, aber im Sinne von, warum machen das so viele? Top 10 Ranked Teams sind 103-1 gegen FCS-Teams. Das einzige Team, das verloren hat, es ist ikonisch, Michigan als Nummer 1 Team hat gegen Appalachian State damals verloren.
Wer sich noch erinnern kann,
geiles Stadion, geiles alles. Aber das war wirklich das erste Mal, dass Appalachian State irgendwie on the map war. Und jetzt sind sie von FCS damals zu FBS und sie sind ein gutes FBS-Team.
Ja. Also auf diesen Funfact wollte ich auch noch hinaus, den habe ich auch schon eben gelesen. Also das ist schon, also das ist ja der Grund, warum du es machst, weil du gehst ja nicht davon aus, dass du verlierst. 103-1 sagt dir alles, was du eigentlich wissen musst. So, du weißt einfach, shit, ich gebe dem einen College 300.000 Euro, oder Dollar im Endeffekt ist es ja dann. Du weißt einfach, okay, ich habe ein 1-0 mehr in meinem letztendlichen Record, der mich ja dann am Ende noch ein bisschen mehr pusht. So, also du kaufst dir im Prinzip einen Sieg. Und deswegen tut es ja umso mehr weh, wenn du den Sieg kaufst und aus dem Sieg eine Niederlage wird. Und du bezahlst trotzdem. Das ist halt der Fakt. Deswegen tut so ein Upset gegen solche Schulen noch mehr weh.
Genau. Und dann hat es auch natürlich was zu tun mit Recruits. Weil, wenn du jetzt sagen kannst, hey, du kommst aus Florida, University of Florida hat dich nicht rekrutiert, aber wir sind jetzt eine kleinere Schule.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Du darfst jetzt gegen Florida antreten in 2 Jahren oder 3 Jahren. Zeig denen mal. Und das kannst du dann auch direkt wieder umdrehen als Motivation.
Du bist auf der Map. Das Ding ist, wenn du dann ja gegen 3, 4 Ranked Teams spielst, das sind halt auch dann potenziell Spiele, die mehr Leute gucken. Und wenn du da ein gutes Spiel hast und dich beweist, shit, du hast das Transfer Portal jetzt ja auch. Ja. Du hast NIL-Deals, heißt, wenn du da irgendwie ein geiles Spiel gegen Michigan oder was auch immer, Clemson abliefst, das ist ja eigentlich egal. Und du hast da einfach, keine Ahnung, 150 Receiving Yards gegen ein Clemson-Team oder so. Shit, Alter, danach weiß jeder deinen Namen. Danach weiß jeder, wer du genau bist und will dir vielleicht ein bisschen Werbedeals geben und so weiter. Also, du hast schon einen guten Punkt damit, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist halt auch die Rekrutierung. Ja, du kannst es ja immer noch so umdrehen, da hast du 100% recht.
Genau, weil ich kann mich erinnern, das war jetzt nicht bei mir, ich war kein großer Recruit, ich war ein Walk-on und so. Aber man schaut sich natürlich den Schedule an, dann sieht man, oh, ja, im ersten Jahr spielen wir at Washington und at Utah war damals. Das sind geile Auswärtsspiele. Dann spielen wir in 2016 at USC, Southern California. Meine Eltern leben Trojans in Kalifornien. Die können zu diesem Spiel locker hinfahren. 2017 at Wisconsin. At Wisconsin und at Wake Forest waren wir. Du schaust dir einfach den Schedule an und denkst dir, das macht eigentlich richtig Spaß, wenn man schon vorher weiß, wo man hinfliegt und welche Spiele man absolviert. Das kann dir auch sehr viel mit dem Recruiten dann helfen und ist einfach eine richtig gute Sache. Natürlich sind viele andere Sachen wie Verträge, welche Athletic Directors sind Buddies mit welchen anderen. All diese legalen Sachen sind auch dahinter. Davon habe ich nicht 100.000% Expertise. Ich weiß, dass sehr oft diese Anfangsgespräche geführt werden und dass manchmal Rivalspiele ein bisschen aussterben, weil die Athletic Directors sich nicht so anmessen wollen oder ach, wir können gegen dieses Team nicht spielen, weil sollten wir verlieren, schaut es schlecht für mich aus und so. Da ist einfach nochmal Politik und so hinter den Kulissen mit all denen.
Ja, also ich glaube, das Thema können wir jetzt abschließen, aber ich denke, dass es für viele, die gerade auch zuhören, ein cooler Insight ist und ein Funfact, den wir gerade mal erklärt haben, woher das eigentlich kommt und dass das überhaupt passiert. Weil, wie eben schon gesagt, ich glaube, das haben nicht viele auf dem Schirm und jetzt wisst ihr Bescheid. Also Montana State hat sich auf jeden Fall doppelt freuen können.
Auf jeden Fall.
So, was wir neu einführen wollten, das ist in dieser Folge das allererste Mal, weil wir sind jetzt das erste Mal vor einer Woche, wo College Football anfängt. Wir hatten ja die Week Zero. Aber wir haben jetzt die Week 1, die ansteht. Was wir jede Woche jetzt machen wollen, ist unsere Top 3 Spiele kurz eine Preview geben und dann vielleicht auch tippen. Können wir auch machen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Können wir live besprechen, jetzt gerade hier im Podcast. Ich würde es auch tippen. Einmal sagen, auf wen wir tippen. Und dann nehmen wir mindestens ein Upset. Wir callen ein Upset der Woche und predicten, versuchen es zu predicten, welches Upset könnte passieren. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, ob das passiert ist oder nicht. Aber unsere Top 3 Spiele starten wir direkt rein. Woche 1. Das Spiel, wo eigentlich jeder drauf guckt und drauf gucken wird, ist Number 14 ranked Clemson at Number 1 ranked Georgia at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Also du hast im Prinzip bei den Atlanta Falcons das Spiel.
Genau, das ist FLAC Kickoff Game, sorry. Mhm. Und das ist so Tradition, dass du in einem neutralen Stadion deine Saison eröffnest. Und bei Georgia ist es eigentlich ein Heimspiel, weil die sind ja was eine Stunde von,
ich würde sagen, ist halt Georgia.
Athens von, ja. Von Atlanta. Aber, ey, die Bulldogs können gegen Clemson und Devil Swinney direkt starten. Also, ich bin gespannt, Carson Beck anzuschauen, diese neue Defense mit ein paar neuen Schlüsselspielern. Ich tippe auch direkt auf Georgia. Das ist Nummer 1
Team. Da müssen wir, Leute, bei dem Team, sag ich schon, bei dem Spiel nicht drüber reden. Aber, auch ein Fun Fact, den ich heute noch gelesen habe und ich muss ihn in diesen Podcast packen. Hast du gesehen, dass Clemson das erste Mal seit 2014 in Week 1 der Underdog ist?
Ja, das ist auch irre.
Das ist krass. Seit 10 Jahren, das war 2014 das letzte Mal und das ist jetzt 2024 das erste Mal wieder, dass Clemson in Week 1 die Saison eröffnet als Nicht-Favorit
in dem ersten Spiel. Das ist schon irre.
Das ist schon absurd. Also, Dominik hat schon gesagt, ich muss auch 100% mit Georgia gehen, Number 1 ranked. Also, das wäre ein Upset der Upsets, wenn Clemson es schafft, direkt Georgia 0-1 zu packen. Wir gehen beide nicht davon aus. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Spielen auf jeden Fall am Wochenende. Zweites Spiel. Kommen wir direkt zum zweiten. 7-ranked Notre Dame at Number 20-ranked Texas A&M. Kyle Field in College Station, Texas. So, Dominik. Du hast eben schon kurz im Podcast geredet. Upset vielleicht, vielleicht nicht. Sag, was ist los?
Alter, das ist auch so ein geiles Matchup. Und vor allem Texas A&M, die müssen ihre Identität ein bisschen finden. Aber auch im College-Football-Spiel, Kyle Field, the 12th man, das Nummer 1 Stadion zu spielen. Es wird voll sein. Es wird heiß sein.
Eines der größten auch, ne? Oder?
Ist das größte sogar.
Ist das größte?
Es ist das oder Michigan, aber ich bin mir fast sicher, dass Cal
Field das größte ist. Ich weiß nur gerade, dass es eins von den größten ist.
Und du hast über 100, ich google ja, 107.000, ich glaube, das sind fast 110.000, die da drin sind. Aber das ist so eine geile Atmosphäre. Die machen ja auch den Yell, den Midnight Yell am Tag vorher. Und es wird auf jeden Fall ein enges Ding. Ich sag aber, Notre Dame fliegt aus Indiana, aus South Bend rein und holt sich einen knappen Sieg im Overtime. Im Overtime.
Sagst du, das callst du jetzt?
Nein. Gegen A&M.
Ey, wenn das passiert, dann gebe ich dir nächste Woche noch einen aus. Ich bin auch klar bei Notre Dame. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich habe gerade mal gegoogelt. Kaifeld ist das viertgrößte.
Viertgrößte?
Ja, okay. Okay, du hast Michigan an eins, hast du gesagt. Was sind die anderen beiden?
Tell me. Ist LSU auch da?
Nein.
Okay, Penn State.
Yep, zweitgrößte. Beaver Stadium.
Und Ohio State?
Ohio State ist das dritte, ja. Und dann hast du Kaifeld, Texas A&M.
Okay.
Aber Texas A&M auch, überlegt euch das mal, ist das viertgrößte, nur in Anführungszeichen, 102.733 Plätze. Holy shit. Michigan Stadium, Michigan Wolverines, 107.600, das größte im College Football. Auch, überlegt euch das mal, fahrt mal nach Dortmund, so, und dann hast du da 80.000 Leute und du hast halt nochmal dann im Michigan Stadium 27.000 packst du da drauf. 27.000 ist eigentlich noch ein anderes Stadion. So, überleg mal, das ist auch eine kleine Stadion. Das ist Wyoming, so. Das ist Wyoming, das war auch immer ein geil, das war auch immer eine geile Atmosphäre und die packst du noch dann auf den Westfalenpark oben drauf, so. Holy shit, das ist College Football, Baby. So, letztes Spiel. Und von unseren Top 3 Spielen, das sind natürlich ganz viele andere Spiele. Klar, alle Colleges fangen an in Woche 1, aber unsere Top 3, letztes Spiel von unseren Top 3, das wir gepickt haben. Number 23rd ranked, UC, Southern Cal, die Trojans, at number 13 ranked, LSU. Im Allegiant Stadium Las Vegas, also auch neutral Site, also bei den Las Vegas Raiders zu Gast. Also Stadion müssen wir nicht drüber reden, ist nice. Montag um 1:30 in der Früh. Was sagst du? Upset oder no upset? Ich sag ganz ehrlich, nein, du musst mit LSU gehen.
Für mich ist es hart, weil ich habe ein bisschen Bias zu USC. Also ich habe ein paar Kumpel, die hingegangen sind. Ich bin da schon ein bisschen immer, mein Herz an USC. Aber es ist halt eine Situation, wo du hast Quarterbacks auf beiden Seiten, musst du richtig großartige College Quarterbacks ersetzen. Du hast Miller Moss bei USC, der Caleb Williams replacen muss. Mhm. Und du hast Grant Nussmeier, der bei LSU Jaden Daniels als amtierender Heisman-Sieger.
Und du musst sagen, das ist Caleb Williams, First Overall Pick zu den Bears, Chicago Bears. Und dann hast du Jaden Daniels, Second Overall Pick zu Washington Commanders. Also nur damit ihr das mal einordnen könnt, falls ihr das nicht direkt auf dem Schirm hattet. Die beiden sind Number 1 und 2 off the board gegangen im NFL-Draft.
Also
und die müssen jetzt ersetzt werden. Das ist schon eine harte Nummer.
Richtig irre, aber wenn ich dann es so anschaue und von Talenten, Receiver haben beide richtig gute, aber LSU, glaube ich, hat die bessere Defense. USC muss ich erstmal ein bisschen reinfinden. Ich glaube schon, dass Lincoln Riley offensiv keine Probleme haben wird, aber ich gehe dann trotzdem noch ganz, ganz knapp mit LSU. Also es wird auch ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, High Scoring auf jeden Fall, aber LSU sehe ich da ein kleines bisschen voraus. Aber man darf nie gegen Lincoln Riley so ihn als Underdog betrachten, weil ich glaube, viele denken, dass LSU da klar siegen wird. Ich glaube, er ist halt offensiv brillant genug, dass es ein enges Spiel wird.
Wir werden es auf jeden Fall sehen am Wochenende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich einfach wieder, dass wir über sowas reden können und das jetzt in einem Podcast machen, sowieso, aber das generell mal wieder ist es Zeit für Football, so, weißt du, ich meine? Ich bin einfach nur heiß für das Wochenende und kann eigentlich schon nächste Woche nicht mehr abwarten, dass wir, ey, ich will die Spiele sehen, ich will Highlights sehen, ich will nächste Woche die nächste Folge aufnehmen, wo wir die ganzen Spiele reden können. Es wird brutal, aber wir haben eine Sache noch. Wir haben ja gesagt, jede Woche kommen wir in Upset. So, und ja. Dominik hat eins rausgesucht. Ich hatte heute leider wenig Zeit, deswegen habe ich das nicht geschafft. Aber nächste Woche mache ich es auch. Dominik hat aber ein Upset rausgesucht. Erzähl's.
Also, es ist ein Rivalspiel. Es geht um ein bisschen mehr, anstatt nur, es ist ein Upset von einer kleineren gegen eine größere Schule. Und ich kann nur sagen, genau wie mit dieser Meinung, I won't back down. Ich glaube, dass die Florida Gators die Nummer 19 Miami Hurricanes zu Hause schlagen und dadurch werden sie von einem der most hated Teams gefühlt. Alle waren gegen Florida am Anfang der Saison. Ich glaube, dass Coach Billy Napier endlich diese Kurve schaffen kann und dass die Florida Gators zu Hause diesen Moment wieder schaffen.
Oh, das wär hart, ey.
Und auch ein geranktes Miami-Team upsetten. Graham Mertz, der Quarterback, war relativ gut, muss sich jetzt nochmal steigern, aber Florida hat schon einige gute Spieler um sich herum. Defensiv ist natürlich deren ihre Stärke, wenn die Offensive richtig reinkommen kann. Mann, Florida ist auch ein scary Team.
Was ist, guck mal, wir haben ja schon drüber geredet. Eine Sache, erstmal, wir haben ja drüber geredet, Florida Gators sind nicht ranked, Preseason AP. Heißt, vielleicht werden sie danach ranked sein, wenn sie Number 19 schlagen. Auf jeden Fall auch ein krasser Household Name, der jetzt noch nicht gerankt ist bisher. Aber wie krass wäre es, wenn man darauf gewettet hätte, Florida State und Miami verlieren beide in der ersten Woche. Also die erste Woche ist ja Week 0, Week 1, aber verlieren im ersten Spiel ihr Spiel.
Yep.
Das wäre eine krasse Wettquote gewesen, wenn du das getippt hättest.
Auf jeden Fall.
Wir wissen noch nicht, natürlich, wir callen nur das Upset, aber es wäre brutal, also es wäre krass, wenn das passiert. Und du hast halt Miami und Florida, du bleibst in the state of Florida, wie du schon gesagt hast. Also du fährst kurz die Straße runter, natürlich ist die Straße ist ein bisschen länger der Weg, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird ein knuspriges Spiel auf jeden Fall.
Also ich will einfach, dass man in Gainesville, Florida, wieder diese Atmosphäre spürt, wie wir es schon gesehen haben bei der Gator-Documentary. Alles drumherum. Ich hoffe, dass einfach dieser Funke wieder zurückkommt, weil Florida ist eigentlich ein Powerhouse. Die haben jetzt gerade ein paar schwierige Zeiten gehabt. Hoffentlich geht es mal in die andere Richtung zum ersten Mal.
Weißt du, was ich gerade denken musste? Deswegen musste ich gerade so lachen. Als du gesagt hast, ich wünsche mir das Florida Gators, dass wir so einen kleinen Funken haben. Der Moment, als Björn im Pub jemand den Gators-Pulli zugeworfen hat. Weil er meinte, er müsste irgendwie mal, er hat irgendwie Schweiß gehabt, weil er zwischendurch gespielt hat so an der Stirn ein bisschen geschwitzt und hat irgendwie einen Kumpel von seinem Freund dann den Florida Gators-Pulli Björn zugeworfen und ihr wisst, Florida State, Florida Gators. Und Björn hat einfach sich damit die Stirn abgewischt, auf den Boden geworfen und draufgetreten und den zurückgeworfen. Weil ich einen richtig geilen Move fand. Aber ich wollte noch sagen, also erzähl nicht Björn, dass du das über Florida Gators erzählst. Das ist, das kommt, glaube ich, nicht so gut an.
Es wird nicht gut ankommen, ey. Björn, ich habe schon gegen deine Seminoles getippt, jetzt tippe ich auf Florida. Aber ich hoffe, dass dieser Gator-Chomp einfach mal wieder durchdreht. Der Moment mit I Won't Back Down bei Tom Petty, den sie auch immer im vierten Quarter spielen. Atmosphäre wird geil sein.
Es ist mal wieder Zeit.
Es ist mal wieder Zeit, dass Florida back on the map kommt.
Alright, Leute. Das war die Folge für heute. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Das macht uns Spaß und ich hoffe, das merkt ihr auch, dass wir über College Football mit euch zusammen reden dürfen und ein bisschen darüber quatschen dürfen, fachsimpeln dürfen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Vergesst nicht, ein paar Stars noch da zu lassen, die paar Sterne-Ratings, und wir natürlich weiter noch pushen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls schon, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr das gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zur altbewährten Zeit. Und bis dahin hören wir uns und ich glaube, Dominik hat für uns hier die letzten Worte.
Class is dismissed.